Ja, ich freue mich, hier zu sein. Das hat mir echt Spaß gemacht, dann die Einladung nochmal zu bekommen. Und habe allerdings eine schwierige Nachricht heute. Ich habe vor neulich wurde ich mit einer relativ harten Wirklichkeit konfrontiert für mich, nämlich, dass ich sterben muss. Jetzt nicht, weil ich krank bin, sondern weil ich in der Midlife-Krise bin. Ich glaube, ich bin im schwierigen Alter. Echt. Irgendwie, wo einem plötzlich so manche Sachen bewusst werden. Wo einem plötzlich so irgendwie die Endlichkeit des Lebens bewusst wird. Da denkt man ja lange Jahre auch gar nicht so drüber nach. Aber dann irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man plötzlich denkt, schon wieder ein Jahr rum. Ja. Ich war gerade fast ein bisschen nah am Wasser gebaut bei dem Präludium vorher. I'm no longer a slave to sin. Warum? Weil ich dieses Lied kennengelernt habe am Anfang dieses Jahres am anderen Ende der Welt. Also ich war, ja, wie soll ich sagen, Südafrika und habe da dieses Lied kennengelernt und ich dachte, ja, jetzt ist schon wieder ein Jahr rum. Die Zeit wird knapper. Und ist es so, wenn du jung bist, dann denkst du, meine Güte, das ist ewig. Ne? Also die Jahre, die noch vor mir liegen, du hast das Gefühl, das Leben ist irgendwie endlos. Und manchmal denkst du, boah, die Zeit, die könnte ein bisschen schneller vergehen. Ne? Da denkt man, Mensch, wenn ich nur schon so alt wäre, dass ich in den Kindergarten könnte oder in Schule. Ja, und da fiebert man dann hin, da hofft man, dass endlich die Wochen, die Monate vergehen, bis man dann endlich in der Schule ist. Irgendwann denkt man sich, boah, wenn ich mal 18 bin, wenn ich mal einen Führerschein habe, wenn ich mal, ne, wie auch immer, oder wenn ich mal selbstständig bin, wenn ich endlich heim ausziehen kann und endlich mal mein eigenes Leben führen kann, wenn nur endlich schon die Zeit rum wäre. Und erlebt man in bestimmten Phasen dieses Lebens, erlebt man sogar sowas wie Langeweile. Langeweile. Wo man sagt, boah, wenn nur schon die Zeit vorbei wäre. Und wenn man dann älter wird, allmählich, dann erlebt man, wie so das Leben Fahrt aufnimmt. Also wie das irgendwie schneller vergeht. Wie hat jemand mal gesagt, das Leben ist wie so eine Klopapierrolle. Je weniger drauf ist, umso schneller dreht sie sich. Das ist so, genau das ist so das Leben, oder? Je weniger drauf ist, umso schneller dreht sie sich. Und dann kommt man in so eine Phase, in so einen speziellen Lebensabschnitt, wo man sich so seine Gedanken macht, wo man die Frage stellt, was soll das Ganze eigentlich hier? Wie lange habe ich denn eigentlich noch? Und ich glaube, man nennt es Midlife-Krise. Und die erwischt mich seit Jahren in Wellen. Und meine Frau sagt immer, das wird immer schlimmer mit dir. Und ich habe mir dann in dieser Phase, habe ich mir ein Buch aus dem Bücherregal genommen. Kleine Literaturempfehlung an dieser Stelle. Ich habe dieses Buch schon, glaube ich, 25 Jahre oder 30 Jahre, habe ich das bei mir. Und das hole ich mir immer wieder von Zeit zu Zeit raus. Ein kleines Büchlein von Romano Guardini, Die Lebensalter. Wer es vielleicht kennt, wird vermutlich meiner Empfehlung nachkommen, wird sagen, jawohl, eigentlich ein gutes Buch. Kleines Büchlein, die ersten 80 Seiten sind gut. Den Rest könnt ihr vergessen, aber die ersten 80 Seiten, die sind gut. Romano Guardini, Die Lebensalter. Ja, und Guardini beschreibt quasi da so das Werden des Menschen, dieses Werden und Vergehen, was Max vorher gerade gesagt hat. Ja, er beschreibt quasi so die Phasen eines Menschen, die ein Mensch, wo bestimmte Phasen durchmacht. Und nach jeder Phase kommt eine Krise und dann beginnt die nächste Phase. Kommt wieder eine Krise, nächste Phase. Also zum Beispiel, da haben wir die Phase der Kindheit. Kennzeichen der Kindheit ist, man lebt quasi noch unter dem Schutzmantel im Idealfall der Eltern. Also zwischen mir und der Welt stehen die Eltern. Die Eltern beschützen mich. Die Eltern sorgen sich um mich. Die Eltern kümmern sich um mich. Meine Eltern geben mir aber auch mein Gedankenmodell vor, wie ich zu glauben habe, wie ich was Dinge zu sehen habe, was richtig ist und was falsch ist. Und als Kind übernehme ich das ganz automatisch. So das Weltbild meiner Eltern, ob sie jetzt eher rechts oder eher links sind oder eher gläubig, eher atheistisch oder egal wie. Meine Eltern geben mir so quasi die Interpretation dieser Welt. Das ist die erste Phase, Kindheit. Und dann kommt eine Phase der Krise. Man nennt es Pubertät. Wo man plötzlich merkt, irgendwie, die Klamotten passen nicht mehr. Man wächst da raus. Daheim, das wird unfassbar eng. Ja, und es nervt mich, diese Vorgaben. Und auch der erste Lack bröckelt bei den Eltern, wo man einfach merkt, Mensch, da ist nicht alles so, wie man denkt. Man entdeckt plötzlich Schwächen und man fängt an, Fragen zu stellen. Man stellt die Eltern in Frage, man stellt das Glaubenssystem in Frage, man stellt sich selbst in Frage, die Welt in Frage. Man hängt irgendwie dazwischen. Man ist noch nicht erwachsen, aber auch nicht mehr Kind. Krise. Und dann kommt die nächste Phase. Jetzt ist das junge Erwachsenenalter. Ja, das junge Erwachsenenalter, das Kennzeichen ist, ich mache eigene Erfahrungen und ich entdecke meine Fähigkeiten. Ich merke, was ich kann. Man merkt, dass man so selber auf den Beinen stehen kann. Und man hat so das Gefühl, die Welt, die liegt so einem vor, so ausgebreitet da. Du kannst machen, was du willst. Du hast noch keine Erfahrung, aber du hast unglaublich viel Energie und du hast einen unglaublich hohen Idealismus. Und du weißt auch ganz genau, wie die Welt zu laufen hat. Du weißt, wie man Kinder erzieht, plötzlich. Du weißt, wie man sich zu verhalten hat. Was heißt, ja, bin ich eigentlich noch online, ja? Man hört man mich noch, okay? Ja, du weißt, was Fridays for Future bedeutet, dass man die Welt retten muss. Ja, du weißt also, was richtig ist und was falsch ist. Und komischerweise in dieser Phase des jungen Erwachsenenalters, da fallen ein Großteil der fundamentalen Entscheidungen deines Lebens. Du triffst zum Beispiel die Berufswahl oder die Partnerwahl. Die fällst du in dieser Phase. Und weißt du, warum du in dieser Phase diese Entscheidung überhaupt treffen kannst? Weil dir die Erfahrung fehlt. Ganz einfach. Hinterher wirst du dich nie wieder für diesen Mann, diese Frau entscheiden oder für diesen Beruf. Ja, oh selige Einfalt. Ja, und dann bist du ein junger Erwachsener und du strotzt vor Kraft und dann kommt die nächste Krise. Nämlich, du machst Erfahrungen und auch plötzlich die Erfahrung von Rückschlägen. Du merkst, die Welt ist nicht ganz so einfach, wie du gedacht hast. Du merkst, dass du plötzlich an der rauen Wirklichkeit zerschellst. Kindererziehung ist nicht so digital 1 und 0 und schwarz und weiß. Der Job ist nicht jeden Tag anregend und reizvoll und wie auch immer. Es gibt Ansprüche an dich. Es gibt Kritik plötzlich. Und du merkst, dass alles gar nicht mehr so einfach ist, wie du eigentlich ursprünglich geglaubt hast. Wieder eine Krise. Und jetzt ist Ausdauer und Geduld gefragt. Da muss man sich durchbeißen. Und viele gelingt es nicht, dass sie sich in der Phase durchbeißen und die fallen dann zurück in eine Oppositionshaltung ihr Leben lang. Die sind so praktisch, wenn man so will, zurückgeblieben, dass sie sagen, alles ist schlecht, die Welt ist schlecht und haben an allem Kritik bis ins hohe Alter, sind einfach nur Kotzbrocken. Aber wenn ich gelernt habe, mich da durchzukämpfen und durchzubeißen, durch diese Phase der Krise, durch diese Realitätskrise, dann beginnt eine neue Phase. Nämlich, ja, die Phase des mündigen Menschen. Du stellst dich der Realität. Du übernimmst Verantwortung. Dein Charakter verfestigt sich. Und jetzt ein Zitat von Romano Guardini. Ich möchte heute über die Bibel predigen, aber trotzdem, ich lasse euch nochmal den Romano Guardini zu Wort kommen. Er war ja auch Teiltheologe. Aber jedenfalls, und jetzt schreibt er über diesen mündigen Menschen ein Zitat. Ich liebe dieses Zitat. Horcht mal gut hin. Da schreibt Guardini, jetzt entsteht das, was man den Mann nennt, die Frau. Die charaktervolle, männliche und weibliche Persönlichkeit, Achtung, auf die das Leben sich verlassen kann. Jetzt werde ich zu einer Persönlichkeit, auf die das Leben sich verlassen kann. Was für eine schöne Formulierung. Das Leben kann sich auf mich verlassen. Du stehst deinen Mann, du stehst deine Frau. Werte bekommen jetzt eine höhere Bedeutung. Werte wie Verantwortung, Treue, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Und du überwindest Widrigkeiten, du übernimmst Verantwortung, im Beruf machst du Karriere, du versorgst deine Familie, du kümmerst dich um deine Kinder, wenn du die hast. Du sagst auch beim Ehrenamt nicht nein. Du bist vielleicht in der Phase, wo du auch ein Gemeindehaus baust. Oder wo du dich engagierst in der Gemeinde. Na, wo du schulterst und dich reinhängst. Nochmal Guardini, es ist die Zeit, in welcher der Mensch am bereitesten ist, Lasten auf sich zu nehmen. Sich Arbeit zuzumuten, Kraft und Zeit ins Werk zu werfen, ohne zu sparen. Kraft und Zeit ins Werk zu werfen, ohne zu sparen. Und du merkst, es geht eine ganze Weile gut, aber am Ende dieser Phase kommt wieder eine Krise. Es ist nämlich unfassbar anstrengend, das ganze Rad zu drehen. Sich immer zu kämpfen, immer abzumühen, immer zu machen und zu tun, jeden Tag seinen Mann, seine Frau zu stehen, Haushalt, Familie am Laufen zu halten, sich mit Problemen vielleicht der Kinder rumzuschlagen, die immer größer werden, aber vielleicht noch nicht so richtig auf eigenen Beinen stehen. Gleichzeitig werden vielleicht die eigenen Eltern pflegebedürftig und du musst dich da noch kümmern. Du übernimmst Ehren- oder die ehrenamtlich übernommenen Aufgaben, die werden immer mühsamer. Und du realisierst allmählich, dass du älter wirst. Dass die Kraft irgendwie ein bisschen nachlässt. Dass du dich nicht mehr ganz so gut erholst, wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Und du merkst, dass alles geht an deine Substanz. Und dann kommt noch was anderes, nämlich es kommt in gewisser Weise eine Langeweile auf im Sinne von, ich kenne schon alles. Da hockst du vielleicht in einer Predigt und denkst, habe ich schon mal gehört. Haut mich nicht wirklich vom Hocker. Nicht mehr neu. Du weißt, wie die Welt funktioniert. Du weißt, was es heißt, zu kämpfen und zu arbeiten. Du weißt, was es heißt, Geld zu verdienen und dann wieder auszugeben. Du weißt, was es heißt, wie Menschen sein können, wie Konflikte entstehen, wie sie eskalieren. Du weißt, was es heißt, etwas aufzubauen, befördert zu werden, einen Gehaltssprung zu machen. Aber es gibt dir keinen Kick mehr. Denn du hast ja die Erfahrung gemacht. Wirklich Neues, wirklich Überraschendes in deinem Leben kommt nicht mehr groß vor. Und das ist auch der Grund, warum die Zeit scheinbar immer schneller vergeht, weil die Erlebnisdichte kürzer wird oder geringer wird. Jeder Tag ähnelt sich dem anderen, mehr oder weniger. Und plötzlich sagst du, wieder ein Jahr rum. Midlife-Krise. Ich höre jetzt an der Stelle mit Guardini auf. Ja, wir steigen da gleich wieder ein, aber Guardini schreibt noch weiter. Der geht dann praktisch bis zum senilen und dementen Menschen. Ja, also es gibt noch ein paar Phasen und Krisen, die vor euch liegen. Ich lese immer nur so weit, wie ich komme, ne? Also wie ich gerade bin. Ja, weiter lese ich nicht, weil ich will es gar nicht wissen, um ganz ehrlich zu sein. Aber dann kommst du eben in diese Phase der Midlife-Krise, wo du wirklich so grundlegende Fragen an das Leben stellst, wo du denkst, war's das jetzt? Soll's das gewesen sein, im Wesentlichen? Nimmer groß was Neues? Jetzt langsam zum Landeanflug ansetzen? Manche machen ja dann einfach weiter. Immer weiter, nur nicht nachdenken. Und bei anderen entwickelt sich dann so eine Art Jugendwahn. Ja, Turnschuhe bis ins hohe Alter, 70 und so. Und noch Turnschuhe und wie auch immer und ne, stylisch. Manche wieder brechen radikal aus. Die sagen, hey, ich brauche nochmal eine andere Erlebnisdichte. Ich brauche eine neue Frau. Habe ich erst gestern zu meiner Frau gesagt. Ich habe gesagt, Schatz, ich brauche 20-Jährige. Ja, das Komische ist, meine Frau überhaupt nicht eifersüchtig ist. Die weiß ganz genau, die sagt, pff, du und eine andere Frau in 100 Jahren nicht. Ja, manche suchen sich ein neues Hobby, fangen dann Motorradfahren an oder Fallschirmspringen. Das Leben muss doch noch irgendwas zu bieten haben. Und warum erzähle ich euch das alles? Na, weil ich eben genau in diesem Alter bin, in diesem schwierigen Alter, in der Phase des Übergangs. Die nächste Stufe, so schreibt Guardini, die nächste Stufe, die jetzt auf mich wartet, in der ich noch nicht bin, wäre die Phase des weisen Menschen. Ja, also nach mündiger Mensch, der ich jetzt war, hoffentlich, Verantwortung übernommen habe, gekämpft habe, gemacht habe, Sachen aufrechterhalten habe, jetzt sollte die Phase des weisen Menschen kommen. Ich habe noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, die Frage lautet nämlich eben, wie werde ich weise? Wie kriege ich das Ganze irgendwie eingeordnet? Wie kriege ich das hin, dass ich mal so wieder auch wieder weiß, worauf kommt es denn wirklich an im Leben? Was ist denn wirklich der Sinn? Was ist denn wirklich wichtig? Was soll das Ganze hier? Und da würde ich gern mit euch über einen Vers nachdenken, den habt ihr vorher schon an der Wand gesehen, Psalm 90, Vers 12. Wie werde ich weise? Wie werde ich klug? Steht da, Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, damit wir weise werden. Vielleicht schon 100-mal gehört, 1000-mal gehört, vielleicht sitzt du da gerade auch in der Midlife-Krise oder in meinem Alter plus minus und denkst, ja, den Satz habe ich schon mal gehört, was kann jetzt Neues kommen? Vielleicht habe ich was Neues, vielleicht auch nicht. Ich habe mir diesen Text mal im Urtext angeschaut, diesen Vers. Und da ist was Schönes, also da ist mir was Schönes aufgefallen. Nämlich, da steht nicht, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Da steht was anderes im Urtext. Da steht nämlich drin, Herr, lehre uns zählen unsere Tage, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns zählen unsere Tage. Und das habe ich gemacht. Und wenn ihr mutig seid, aber da braucht ihr Rückgrat. Ja? Das ist nichts für Weicheier. Wenn ihr mutig seid, macht es. Wenn ihr am Computer fit seid oder so jemand kennt, der am Computer fit ist, mit Microsoft Excel oder ähnlichen Programmen kann man das wunderbar ausrechnen. Ich habe ausgerechnet, meine Tage zu zählen. Ich habe mir gedacht, nur mal gedanklich, ich habe gedacht, wie alt möchte ich gern werden? Und da habe ich mir gedacht, 80. 80 wäre, glaube ich, so ein gutes Alter. Und da habe ich mich bei Excel hingesetzt und Excel rechnet es wirklich aus mit Schaltjahr. Ja, also wunderbar. Wie viele Tage sind 80 Jahre? Habt ihr Idee? 29.220. Nicht mal 30.000 Tage. Hallo. Da kriegst du das erste Mal die Krise. Jetzt muss man sich nicht fragen, warum ich in der Midlife-Krise bin. Genau deshalb. 29.200 Tage. Jetzt stell dir vor, du hast 29.000 Euro in 1-Euro-Stücke an der Haustür stehen und jeden Tag, bevor du außer Haus gehst, nimmst du so eine Euro-Münze und wirfst die in die Parkuhr. Das Ding nimmt irgendwann ab, verstehst du? Also irgendwann ist es nicht mehr so ein Berg, sondern nur noch ein paar Zentimeter hoch. Und habe ich gedacht, okay, erste Krise, 29.200, nicht Millionen Tage, 29.000. Und habe ich gedacht, okay, jetzt will ich es wissen. Und jetzt lade ich euch ein, macht es daheim. Das ist der nächste Schritt, das braucht noch mehr Körner, das braucht noch mehr Mut. Dann habe ich mich nämlich hingesetzt und habe gesagt, okay, in dieser Excel-Liste, ich schreibe mal mein Geburtsdatum rein. Und ein Feld mit dem aktuellen Datum. Und ich habe diese Excel-Liste und ich habe es extra für diese Predigt gestern nochmal aktualisiert, neu aufgemacht. Ich dachte, jetzt möchte ich es gerne nochmal wissen. Da steht in dieser Excel-Liste ganz trocken bereits gelebte Tage, Frank Bernd, zum heutigen Tag, 24.11.2019, bereits gelebte Tage 18.391. Bereits gelebte. Für den Fall, dass ich 80 werde, noch vor mir liegende, 10.829. Falls ich 80 werde. Mein Vater ist mit 67 gestorben, meine Mutter mit 64. Genetisch könnte es eng werden. Im Falle meines Vaters, wenn ich so alt werde wie mein Vater, habe ich mit dem heutigen Tag noch 6.082 Tage vor mir. Im Falle meiner Mutter noch 4.985. Und dann war es das. Vielleicht sind es auch bloß noch 14 und ich weiß es nicht, versteht ihr? Aber nur mal gedanklich. Bringt mich diese Erkenntnis weiter? Ja, eigentlich schon. Weil nämlich der Psalm 90, Vers 12 sagt, Herr, lehre uns zählen unsere Tage, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden, auf dass wir gut in das Alter des weisen Menschen hineinkommen. Warum kann ich weise werden? Naja, wenn ich nämlich meine Tage zähle, dann werde ich mir meiner Endlichkeit bewusst. Ich werde mir meiner Endlichkeit bewusst. Das heißt, ganz vieles, für das ich jetzt gerade kämpfe, wo ich mich reinhänge, wo ich mache, wo ach so wichtig ist, wo man sich verbeißt in, was ich Geld ansparen und dieses machen und ne, wie auch immer, ich werde es loslassen müssen. Ich lasse meine Karriere los, ich lasse mein Haus los, ich lasse den Garten los, ich lasse ganz vieles, um das ich mich kümmere, muss ich loslassen. Alles, was mir heute lieb und teuer ist, wo ich denke, boah, das ist der Inhalt meines Lebens. Ich werde es loslassen müssen. Ich werde auch Menschen loslassen müssen. Wir sind Weggefährten auf Zeit. Wir haben uns irgendwann mal auf diese Reise gemacht. Jetzt begegnen wir uns zufällig auf einer Wanderschaft und irgendwann verabschieden wir uns voneinander. Also ich werde mir meiner Endlichkeit bewusst. Warum werde ich dann weise? Warum werde ich dann klug? Ja, weil ich dann die Frage sich automatisch aufzwängt. Die Frage, die da lautet, einerseits, ich lasse das los, aber was kommt denn danach? Kommt danach etwas? Viele sagen, ja, nee, ich ende als Dünger für Grabblumen oder so. Aber was ist, wenn doch? Was ist, wenn es weitergeht? Und die Bibel tatsächlich recht hat und sagt, ja, es geht weiter. Dann werde ich in etwa 4982 Tagen, wenn ich so alt werde wie meine Mutter, werde ich in 4900 Tagen, werde ich Gott gegenüberstehen. Verstehst du? Es ist eine Frage der Zeit, bis du Gott gegenüberstehst, von Angesicht zu Angesicht. Und du wirst dich vor ihm verantworten müssen, ganz einfach. Du wirst Antwort geben müssen. Er wird dich fragen. Er wird sagen, und? Was hast du aus dem Leben gemacht, was ich dir geschenkt habe? Wie bist du mit den Leuten, mit den Dingen umgegangen, die ich dir anvertraut habe? Plötzlich kommen dann Themen auch rein, zum Beispiel Umgang mit Schöpfung, Natur. Welche Spuren hast du hinterlassen auf diesem Planeten? Welche Spuren, vielleicht auch Spuren der Verwüstung? Ich habe Spuren hinterlassen in meinem Leben. Und die sind nicht alle gut. Da kommt ein anderes Thema auf. Nämlich das Thema, wo ich merke, Dreck nochmal, ich brauche Vergebung. Ich brauche echt Vergebung. Das ist nicht einfach nur lalelu, sondern ja, in der Präambel unseres Grundgesetzes kommt noch was anderes. In der Präambel, im Vorwort unseres Grundgesetzes steht, in seiner Verantwortung vor Gott beschließt das deutsche Volk folgendes Grundgesetz. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also auch da, unsere Gründerväter waren Menschen, die gesagt haben, ja, wir stehen in einer Verantwortung vor einem Höheren. Was heißt es jetzt, heruntergebrochen in dieser Verantwortung? Ja, dass ich Menschen mit Würde behandle, dass ich gut mit der Schöpfung umgehe, dass ich fair bin, dass ich vertrauenswürdig bin, dass ich ehrlich bin, ja, weil ich mich eines Tages vor Gott verantworten muss. Also, das heißt, ich werde mir meiner Endlichkeit bewusst, einmal, dass ich alles loslassen muss, und zum anderen, dass ich aber auch eines Tages vor Gott stehe. Zum anderen bekomme ich ein Gefühl für Dankbarkeit, weil nämlich die an mir anvertrauten Tage, die sind begrenzt. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Wenn man alle möglichen Tage zur Verfügung hat, dann ist der Tag relativ billig. Dann kann man so Tage verschleudern, dann kann man Tage irgendwie, keine Ahnung, ja, da kann man die verplempern. Aber wenn ich merke, boah, die Tage sind kostbar, es sind vielleicht bloß noch 4.900 oder lass es 10.000 sein oder 21, dann werden diese Tage plötzlich kostbar. Je mehr es von einem Rohstoff gibt, umso billiger ist er. Je weniger es von einem Rohstoff gibt, umso teurer wird er. Und mit unserer Zeit ist es ähnlich. Je weniger auf der Uhr ist, umso kostbarer sind die Tage. Blödsinn. Ist doch nicht wahr, was ich gerade gesagt habe. Warum sollte der Tag, wenn weniger drauf ist, kostbarer sein? Wenn du 30.000 Euro hast, ist der erste Euro genauso kostbar wie der letzte. Beides ist ein Euro wert. Also ihr jungen Leute, wenn ich jetzt mal so sagen darf, verplempert euer Zeit nicht. Nur weil ihr noch mehr auf der Uhr habt, könnt ihr nicht sagen, ja, pff, kann ich verschwenderisch damit umgehen. Auch euer Tag ist unglaublich kostbar. Jeder Einzelne. Was lerne ich noch, wenn ich meine Tage zähle? Nämlich, dass ich vielleicht dankbar werde. Dankbar für die mir geschenkten Tage, die ich habe. In meiner Biografie, mein Leben hätte eigentlich um sein können, sollen, wie auch immer. Nein, nicht sollen, aber können. Am Tag 6119. Am Tag 6119 wäre es das im Leben des Frank Berns praktisch gewesen, weil da habe ich mit meinem Motorrad einen Geländejeep zerlegt. Also der Jeep hatte Totalschaden, ich auch. Entsprechend. Die haben ewig lang an mir rumgeflickt und gemacht, 8 Stunden am Stück operiert im ersten Durchgang. Ich lag lange auf Intensiv. Es war knapp. Und mir war damals schlagartig klar, das hätte es jetzt gewesen sein können. Und seither hat mir Gott über 12.000 neue Tage geschenkt. Nochmal doppelt so viel, wie ich damals schon gelebt habe. 12.000 neue Tage. Das heißt, die einzelnen Tage, ich lerne dankbar zu werden für den einzelnen Tag. Das gelingt mir nicht immer. Ich bin manchmal so im Film, so unterwegs, so von einem Termin zum nächsten getrieben und gejagt, dass mir das gar nicht wirklich bewusst ist. Aber ich möchte es gern lernen. dass es nämlich diesen Tag nur ein einziges Mal gibt. Der heutige, der 24.11.2019, den wirst du und den werde ich nie wieder erleben. Der heutige Tag ist ein einmaliges Geschenk. Der kommt in deinem, in meinem Leben nie wieder vor. Das heißt, du und ich, wir dürfen heute diesen Tag erleben. Wir dürfen nachher, wenn wir rausgehen, die Temperatur wahrnehmen. Wir dürfen vielleicht, weiß ich, mal hören, welche Vögel zwitschern denn um uns herum. Wie sieht denn das aus mit dem herbstlichen Laub gerade? Die Menschen, die wir gerade sehen, die gerade neben dir sitzen, die siehst du, so jung siehst du die nie wieder. Ab nächste Woche wird's hässlicher. Also das heißt, ich lerne Dankbarkeit für jeden einzelnen Tag. Jeder einzelne Tag ist ein Geschenk. Jeder einzelne Tag, es ist nicht selbstverständlich. Versteht ihr? Es ist nicht selbstverständlich, dass auf meiner Uhr noch 10.000 Tage sind. Oder 6 oder 4. Sondern es kann übermorgen vorbei sein. Und dann kann ich, wie kann ich da noch weise werden? Indem ich nämlich jedem einzelnen Tag, weil er eben kostbar ist, ihm Aufmerksamkeit schenke. Jeder Tag verdient Aufmerksamkeit, weil jeder Tag ist ein Stück deines Lebens. Und zusammengenommen, die Tage aneinandergereiht, in Summe ergeben dein ganzes Leben. Das heißt, wenn du mit einem Tag schlampig umgehst, und mit dem zweiten und dritten und vierten auch, und mit dem sechstausenden auch, dann war dein ganzes Leben auf diese Art und Weise gelebt. Also verschwende ich einen Tag meines Lebens, verschwende ich einen Teil meines Lebens. Bei einem Tag, gut, auch da, es gibt Vergebung und Haken dran, aber ich sollte daran lernen, klug zu werden. Vielleicht den alten Fehler von gestern nicht nochmal heute wieder zu wiederholen. Dass ich nämlich alt und zufrieden sterben kann. Und das gelingt mir nur, wenn ich die Tage bewusst erlebe und nicht einfach nur rumbringe, hinter mich bringe. Ich habe so einen Wunsch, wie es bei Abraham und vielen anderen in der Bibel heißt, ich würde gern alt und lebenssatt sterben. Das ist so ein Wunsch von mir. Ich möchte gern lebenssatt sterben. Ein schönes Wort, lebenssatt. Nicht lebensüberdrüssig. Nicht lebensmüde. Viele sterben lebensmüde. Ich möchte gern lebenssatt sterben. Satt, zufrieden, mit einem Grinsen im Gesicht und sagen, es war geil. Oh, Entschuldigung, auf der Kanzel. Und ich möchte mein Leben nicht so leben, dass wenn ich mal dann in Zukunft, ja, mein Vater ist mir da ein schlechtes Vorbild. Weil er immer gesagt, wenn ich mal in Rente bin, dann. Und die ganzen Lebensträume auf die Zukunft aufgespart. Wenn ich mal in Rente bin, dann. Und dann war er insgesamt nicht mal 3 Jahre Rentner. Dann war es das. Und als er gestorben ist, wir haben aus dem Kleiderschrank, wir haben Berge an ungeöffneten Hemden rausgeholt. Weil man die immer mal noch aufgehoben hat für später. Noch nicht, ne, erst das alte auftragen und noch nicht, ne, wenn man dann mal später. Berge an ungetragenen Kleidern, die er nie angezogen hat, die er nie genossen hat. Ich möchte das Leben gern heute genießen, weil ich nicht weiß, ob ich es morgen noch genießen kann. Und die letzte Frage, die lautet dann eben, tja, wenn mein Leben begrenzt ist. Ja, auf meiner Uhr steht eine Zahl, auf meiner Excel-Tabelle. Du hast vielleicht so eine Excel-Tabelle nicht, aber unter uns beiden Betschwestern oder so, auf deiner Uhr steht auch eine begrenzte Zahl. Das heißt, du hast noch eine Zahl X vor dir, eine bestimmte Zahl an Tagen vor dir. Und die Kernfrage lautet, wozu soll dieser letzte Lebensabschnitt oder dieser Lebensabschnitt, der jetzt noch vor mir liegt, wozu soll dieser dienen? Wozu soll dieser dienen? Wozu soll dieser gut sein? Wer hat was davon? Wer soll was davon haben von diesem Lebensabschnitt und warum? Und das ist eine Frage, die man mit 98 Jahren genauso stellen kann, wie mit 9 Jahren oder mit 25. Wozu soll mein Leben dienen? Welche Botschaft soll mein Leben haben? Wenn die Leute eines Tages an meinem Grab stehen, was würden sie sagen? Was war die Botschaft dieses Lebens? Was hat dieses Leben gesprochen? Welcher Satz stand über diesem Leben? Wenn meine Kinder mal eines Tages sich an mich erinnern, mich wird brennend interessieren, was sie sagen, was war der Satz von Papa? Was war das, was er verkörpert hat in einem Satz? Was war seine zentrale eine Botschaft? War es der Satz, das Leben ist anstrengend? Oder war das der Satz, man muss sich selber nicht so wichtig nehmen? Oder war das der Satz, was weiß ich? Was soll die Botschaft meines Lebens sein? Und ich möchte gern, dass meine Kinder das so mitnehmen, dass sie sagen, boah, Papa hat gewusst, wie man das Leben lebt. Der hat's genossen. Es war nicht immer einfach in seinem Leben. Und er war auch manchmal schräg drauf. Und manchmal war er ein richtiger Kotzbrocken. Aber eigentlich am Ende des Tages, ich möchte gern von meinem Papa die Botschaft mitnehmen, das Leben, es lohnt sich zu leben. Jeden einzelnen Tag als Geschenk anzunehmen und aus diesem einzelnen Tag das Beste zu machen. Also von daher, lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen, auf dass wir klug und weise werden. Wenn ihr mutig seid, heute Nachmittag, kann man mal machen. Anfangen, die Tage zu zählen. Amen.